Ja, wir feiern heute Pfingsten. Was ist denn das für ein komisches Fest? Weihnachten ist noch einigermaßen bekannt. Karfreitag ist schon mittlerweile abgeschrieben. Ostersonntag, da gibt es Eier. Und Pfingsten, was ist das? Wir feiern das Kommen des Heiligen Geistes. Das ist der Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, wo der Geist Gottes zum ersten Mal in einer ganz neuen, einzigartigen Weise auf die Menschen herabkam und in sie hineinkam. Und seitdem ist der Heilige Geist auf der Erde und wirkt an vielen, vielen Menschen, wird in vielfältiger Weise erfahren. Aber ich werde euch jetzt keine komplette Pneumatologie lehren, die Lehre vom Heiligen Geist, das würde einige Stunden oder einige Tage dauern, sondern ich möchte einfach einen einzigen Aspekt herausgreifen von diesem vielfältigen Wirken des Heiligen Geistes. Einen einzigen Aspekt und das reicht. Und dieser Aspekt ergibt sich aus dieser Geschichte von der gekrümmten Frau. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. In diesem Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten. Und dieses Aufrichten dieser Frau, das ist ein Zeichen. Es ist eine Manifestation dessen, was Gottes Geist tun will und immer wieder tut an vielen Menschen bis in unsere Tage. Petrus schildert die Taten von Jesus Jahre später so. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. So, ich hoffe, es geht so besser. Also die Heilungen, die Jesus vollbrachte, waren eine Auswirkung, eine Folge des Heiligen Geistes, der auf ihm war, der in ihm war, in besonderer Weise. Hier konnte sich eine Eigenschaft des Geistes so richtig manifestieren. Und das ist die, er richtet auf. Das können wir uns merken. Das ist eine der Kernkompetenzen des Heiligen Geistes. Er richtet Menschen auf ganz verschiedene Weise. Menschen werden innerlich und auch äußerlich aufgerichtet. Eine Erfahrung, die immer wieder von Menschen gemacht wird, die sich unter den Einfluss von Jesus Christus begeben, die zu irgendeinem Menschen gehen, der Jesus kennt, in irgendeine Versammlung gehen, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und dann plötzlich passiert es. Sie werden aufgerichtet. Spuren und Wirkungen dieser aufrichtenden Kraft des Heiligen Geistes finden sich aber überall in der Welt. Der Geist Gottes ist überall und er wirkt in Spuren und Andeutungen an ganz vielen Menschen. Und ganz viele Menschen in dieser Welt erfahren den Heiligen Geist, ohne dass sie ihn benennen können, ohne dass sie wissen, woher er kommt. Und wir stellen uns jetzt mal die Frage, wie funktioniert das? Wie richtet der Heilige Geist Menschen auf? Ich greife einfach vier typische Dinge heraus, auf die wir immer wieder stoßen. Würdigende Nähe, aufwertende Worte, tröstender Friede und belebende Kraft. An diesen vier Punkten möchte ich jetzt mal entlang gehen. Würdigende Nähe. Es gibt eine schöne Bemerkung über Jesus, die von den einen kritisch und hasserfüllt und ärgerlich ausgesprochen wurde und von anderen eher mit Begeisterung, auch wenn das nicht so viele waren. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. So wurde die Art und Weise, wie Jesus da als Rabbi, als jüdischer Rabbi unterwegs war, gekennzeichnet. Und das war unglaublich für viele. Er isst mit den Zöllnern und Sündern. Es gab eine äußerst strenge soziale Trennung zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten und gläubigen Juden und den Zöllnern und den Sündern. Die Zöllner waren die Kollaborateure schlechthin und die Sünder waren eben die Prostituierten, die Kriminellen, die Schlampigen, die nicht in jeder Hinsicht sich an das Gesetz Gottes hielten, verachtete Menschen. Und dann taucht dieser Jesus auf und hat absolut keine Berührungsängste. Er spricht mit ihnen, er setzt sich zu ihnen, er lässt sich von ihnen einladen. Stellt euch das mal vor, dieser Jesus geht da in das Haus von so jemand und setzt sich da zu Tisch und isst mit denen. Das geht doch nicht. Aber bei Jesus ging es. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit vielen Menschen gemacht hat, wie der dann bei ihnen aufkreuzte und sie einfach liebte, sie ehrte, freundlich mit ihnen sprach, mit ihnen aß, von seinem Vater im Himmel erzählte. Und plötzlich wurden die innerlich aufgerichtet. Plötzlich waren sie jemand. Plötzlich fühlten sie sich ganz anders. Sie fühlten sich angeschaut. Sie fühlten sich gewürdigt. Es gibt eine Person im Alten Testament, die das auch ganz krass erlebt hat mit dem sogenannten Engel des Herrn. Der Engel des Herrn, der Bote Jahwes, war eine Art Manifestation von Jesus Christus. In einer geheimnisvollen Weise tauchte er auf in der Gestalt des Engel des Herrn. Und ich stelle euch jetzt mal eine Frau vor, die auch so richtig entwürdigt war und missbraucht. Das war die Hagar. Die Hagar war die Leibsklavin, die Hausdienerin von Sarah, der Frau Abrahams. Und die beiden hatten ein Problem miteinander, Abraham und Sarah. Sie konnte nämlich keine Kinder bekommen. Aber der Abraham, der hatte ausdrücklich von Gott versprochen bekommen, du wirst noch mal Vater. Und dann ging aber beiden die Geduld aus. Und die Sarah hat dann gesagt, es funktioniert einfach nicht mit dieser Verheißung. Nimm du jetzt meine Leibmagd, nimm du jetzt die Hagar und geh zu ihr ein, dass ich wenigstens durch sie hindurch ein Kind habe. Das war damals immer wieder mal so der Fall, dass man das so gemacht hat, zur Nachahmung nicht empfohlen. Und dann wurde tatsächlich die Hagar schwanger und fing an, sich ein bisschen über ihre Herrin zu erheben und irgendwo auf sie herabzusehen. Und die Sarah, die hat das natürlich gemerkt und wurde fuchsteufelswild und hat gesagt, also der zeige ich es jetzt aber. Und dann wurde das so schlimm, dass Hagar keinen anderen Ausweg sah, als einfach abzuhauen. Und sie ging einfach in die Wüste als schwangere Frau. Sie hat es nicht mehr ausgehalten unter diesem Stress, unter dieser Verachtung, unter dieser Wut von ihrer Herrin. Und dann lesen wir Folgendes. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Spüren wir das, wie sie aufgerichtet wird? wie sie plötzlich angesehen wurde, wie Gott sich wie Gott sie gewürdigt hatte einer ganz besonderen Offenbarung, einer ganz besonderen Gottesbegegnung. Diesen Moment, wo sie angesehen wurde, aufgewertet wurde, gewürdigt wurde, den hat sie nie vergessen. Und so bekam sie die Kraft, ihre Herren wieder auszuhalten, ist zurück und dann wurde der Ismael geboren. Und der Ismael, der bekam dann 12 Söhne und die wurden alle zu großen Sippen und Völkern. Das war wunderbar. Dieser Geist der Würdigung und Entschämung wirkt überall in der Welt. Und ich denke, dass viele von uns irgendein so ein Erlebnis schon mal hatten, ganz persönlich mit Gott, beim Bibellesen oder in der Begegnung mit Menschen, wo ihr plötzlich gemerkt habt, hey, ich werde angesehen. Ich bin gewürdigt bei Gott. Er liebt mich so, wie ich bin. Er verachtet mich nicht. Ich kann mich erinnern an eine ganz lustige Situation in meinem Leben, wo ich als ganz junger Mensch auf einer Baustelle gearbeitet habe. Und dann trat ich mir schon nach wenigen Tagen einen großen, rostigen Nagel in den Fuß hinein. Ich spürte, wie er in meinen Fuß eindrang. Und dann habe ich wirklich richtig mit Kraft meinen Fuß wieder rausgezogen aus diesem Nagel und habe noch den Tag weitergearbeitet. Dann tat es aber doch am Abend so weh, dass ich noch bei der bei irgendeiner Stelle vorbeikam und da sagte dann die Krankenschwester zu mir, ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Und dann wurde mir etwas Angst und Bange, weil ich wusste, jetzt kommt ein völlig schmutzender, stinkender Fuß zum Vorschein. Und ich sagte so etwas kleinlaut, ja, aber meine Füße, die stinken und sind schmutzig. Und da sagte sie zu ihm, ach kommen Sie, das sehen wir hier jeden Tag. Und umgab mich mit so viel Wärme und Freundlichkeit, dass ich dann meinen Schuh ausgezogen habe. Und sie hat ihn liebevoll in die Hände genommen, ihn gewaschen, ihn untersucht. Und dann gab es eine kleine Operation und ich war erstmal krankgeschrieben. Aber dieses Erlebnis, plötzlich so angesehen zu werden, plötzlich die Scham ablegen zu können, das weiß ich heute noch. So ist das mit dem Geist Gottes. Dann haben wir die aufwertenden Worte. Immer da, wo Menschen durch Worte verstanden werden, aufgewertet werden, gewürdigt werden, haben wir den Geist Gottes. Und da gibt es so ein bestimmtes Ereignis im Leben von Jesus, das das sehr gut zeigt. Da haben wir den Nathanael, den Bruder von Andreas. Der Andreas war einer der ersten Menschen, die Jesus zu sich gerufen hat, in die Nachfolge mit ihm zu leben als Schüler. Und dann hat der Andreas dem Nathanael das erzählt. Und die erste Reaktion von Nathanael war etwas zynisch und verachtend. Ja, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist der Nathanael. Erstmal kritisch, erstmal Zweifel, erstmal Vorurteil. Aber er hat sich dann doch bereit erklärt, sich von Andreas abschleppen zu lassen zu Jesus. Und dann kommt er so mit Andreas auf Jesus zu. Und dann sieht Jesus ihm in die Augen und sagt, wahrlich, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Das war die Antwort von Jesus. Das ist der Heilige Geist, der dahinter schaut, der die Motive anschaut. Und der Heilige Geist wusste in Jesus, durch Jesus hindurch, dieser Nathanael ist zwar kritisch und es ist ein Zweifler, aber es ist ein Mensch, der aufrichtig ist, der es gut meint. Und das war für Nathanael so die erste Erfahrung mit diesem Jesus. Er wertet mich auf, er erkennt mich, er kritisiert mich nicht, er macht mich nicht runter. Und so fing das dann an. Und so ist er dann bei Jesus geblieben. Ich bin ja in einem Alter, wo ich mich immer wieder mal mit meiner Zukunft als alt werdender Mensch befasse. Und da kann einem schon zwischendurch ein bisschen Angst und Bange werden. Wenn man dann irgendwo sieht, bei euch geht es mir zum Beispiel so, dass mir mehr und mehr die Namen einfach wegrutschen. Wenn ich euch also irgendwann mal begrüße und ich weiß einfach nicht mehr, wie ihr heißt, bitte verzeiht es mir, auch wenn ich euch kenne. Und eben, die Schwächen werden stärker werden, man muss immer mehr loslassen. Und neulich kam ich dann auf eine Stelle, wo ich dann wieder erlebt habe, wie ich jetzt in meinem Alter so richtig aufgerichtet werde. Und eine ganz bekannte alte Stelle aus dem neuen Alten Testament hat so ganz neu zu mir persönlich gesprochen. Hört mir zu, ihr Nachkommen von Jakob, alle, die ihr von Israel noch übrig seid. Von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Und dann ist hier in meinem Herzen etwas passiert. Es wurde zu meinem Wort. Es wurde ein Wort, das Gott mir sagt. Und ich wurde so richtig getrost und konnte wieder so zuversichtlich nach vorne schauen. Und ich darf wirklich damit rechnen, dass Gott mich immer wieder aufrichten wird, auch wenn ich vielleicht äußerlich mich verkrümme und meine Knochen mit der Zeit immer mehr nachgeben. Aber er wird mich aufrichten. Positive Rückmeldungen, Komplimente. Das kennen wir hoffentlich alle, dass wir zwischendurch mal so ein Wort bekommen von irgendjemand. Ey, das hast du gut gemacht. Weißt du, das ist so super, wie du das hingekriegt hast. Und so weiter. In der Ehe, auf der Arbeitsstelle, in der Gemeinde, unter Freunden. Wir brauchen diese Worte. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass überall, wo so ein Wort fällt, dort ist der Geist Gottes bereits am Werk. Auch wenn wir nicht sagen, das war jetzt der Heilige Geist. Auch wenn wir jetzt sagen, das war der Marcel, der mir da irgendwo mich jetzt so gelobt hat. Nein, es war nicht nur der Marcel. Es ist typisch für Gott, dass er seine Worte, seine Liebe immer überall einspeist. Überall in der Welt. Und dann haben wir noch den tröstenden Frieden. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Es ist ein emotionaler, von außen kommender Trost. Es ist wirklich das Erlebnis, das Gefühl, getröstet zu werden. Und auch das ist das, was der Geist tatsächlich immer wieder tut. Der in Trauer und Sorge zusammengedrückte, verkrümmte Mensch richtet sich wieder auf, kann wieder vertrauen, kann wieder hoffen. Wir schütten unser Herz vor Gott aus, klagen ihm unser Leid, nehmen intensiven Kontakt mit ihm auf und plötzlich passiert etwas. Wir können wieder nach oben schauen, wir bekommen wieder Zuversicht. Es passiert etwas mit uns, der Friede Gottes kommt. Paulus sagt das so, im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Da entsteht dieser Friede, da wird es ruhig in mir, da werde ich wieder getrost. Und es ist eine Wirkung seines Geistes. Es gibt da diese wunderschöne Geschichte von der Stillung des Sturmes. Ihr kennt die alle oder die meisten, aber ich möchte sie noch mal lesen. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, sodass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Kennen wir das? wenn dann so die Wellen kommen und unser kleines Leben wird förmlich begraben unter dem Stress, unter den Schwierigkeiten. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Diese Stille, die dann auch wieder sich entwickelt, diese Ruhe, die kommt, dass wir unsere Sorgen loslassen können, dass wir einfach wieder spüren, es wird gut, es kommt gut, mehr als nur eine billige Einrede, sondern wir merken einfach, ey, Gott wird's richten, ich werde durchkommen durch diese Situation, ich werde es schon irgendwie schaffen. Auch eine typische Wirkung des Geistes Gottes. Wir werden aus unserer Situationsverhaftung aufgerichtet. Wir sind verklebt mit der Situation und dann merken wir, wie wir uns lösen können, wie neue Perspektiven sich entwickelt und einfach Hoffnung kommt. Und schließlich noch, wo der Geist Gottes wirkt, da kräftigt er Menschen, da belebt er sie. Da bekommen wir einfach neue Kraft. Wir mögen wieder. Wir können wieder zupacken. Wir können wieder losmarschieren. Wir sind innerlich erholt. Und das wird zum Schluss der Zeit natürlich noch eine ganz besondere Form annehmen, wo er uns aufrichtet aus dem Tod, aus dem Sterben zum ewigen Leben mit ihm. Ich lese dazu einen Abschnitt aus Römer 8. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen. Und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Das ist die Logik von Paulus. Und da schließe ich mich an. Ich wiederhole es nochmal in kurzen Worten. Wenn der Geist Gottes Jesus von den Toten auferweckt hat, wird derselbe Geist auch diejenigen aufwecken, in denen er wohnt. Und eine stärkere und nachhaltige Aufrichtung, da ist das mit der gekrümmten Frau gar nichts dagegen, kann es gar nicht geben, als diese wundersame Entkrümmung in unserem Tod, wenn unser Körper aufgerichtet wird, wenn wir wirklich wieder auferstehen, einen neuen Leib bekommen, mit dem wir Jesus sehen können, mit dem wir Gott spüren können, wie nie zuvor, mit dem wir die neue Welt Gottes sehen, hören, fühlen, schmecken können. Unser ganzes Sein, unsere ganze Existenz, Leib, Seele und Geist, wird sozusagen von ganz unten nach ganz oben gezogen, in die Welt Gottes hinein. Das nennt die Bibel die Auferstehung von den Toten. Jede Verkrümmung durch Angst, Sorge, Not, Schmerz, Ungerechtigkeit, Unterdrückung wird radikal entkrümmt. Wir werden zu Gott hin aufgerichtet. Wir haben gelesen, sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Und ein Stück weit trifft diese Aussage auf jeden Menschen zu, der in dieser Welt lebt, auf jeden. Wir sind letztlich alle verkrümmt. Wir sind letztlich alle total fixiert auf diese Welt. Wir kennen nichts anderes als diese Welt. Wir sehen immer nur den Boden dieser Welt. Aber es kommt die Zeit, wo das anders wird. Da werden wir etwas vollkommen Neues sehen, etwas anderes sehen. Da werden wir tatsächlich wieder den alten Blick bekommen auf die Transzendenz, die uns jetzt völlig verschlossen ist, weil wir so verkrümmt sind in uns selbst. Und so hat der berühmte Martin Luther diese Wendung geprägt: Se, der Mensch ist incurvatus in se, in sich verkrümmt. Und diese Aufrichtung kann jetzt anfangen bei jedem von uns und wird sich eines Tages vollenden in der Auferstehung der Toten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich: Liebe Frau, du bist frei von deinem Leiden. Wenn wir uns in die Nähe von Jesus begeben, wenn wir den Kontakt mit ihm suchen, wenn wir zu ihm gehen, egal wie hoch der Grad der Verkrümmung in unserem Leben ist, dann dürfen wir damit rechnen, dass eine aufrichtende Kraft in unser Leben hineinkommt, die manchmal ganz plötzlich wirkt. Aber ich habe es so in meinem Leben erlebt, wenn ich mich jetzt vergleiche, der Jens Kaldewey vor 50 Jahren und der Jens Kaldewey heute und hier, da muss ich wirklich sagen, es hat eine Menge Aufrichtung und Entkrümmung stattgefunden in meinem Leben. Und das wünsche ich uns allen. Der Geist Gottes belebt, stärkt, macht Mut, motiviert, schenkt neue Perspektive. Wir schauen wieder nach oben und nach vorne und können unseren Blick nach unten lösen und nach oben schauen. Noch einige Gedanken, wie wir nun den Geist Gottes auch konkret wirken lassen. Es beginnt damit, dass wir uns ganz einfach für diese Möglichkeit überhaupt mal öffnen. Dass wir damit rechnen, dass wir Gott bitten: Herr, ich will das erleben. Und auch wenn ihr jetzt starke Zweifel habt, wagt das Gebet, wagt diese Offenheit: Herr, ich will in meinem Leben, in meinem Geist, in meiner Seele, in meinem Körper diese aufrichtende Kraft von dir erleben. Ich bin offen dafür. Ich bitte dich drum. Dann kann es aber auch wichtig sein, dass wir auch unseren Blick vom Boden lösen. Manchmal ist es so, dass Jesus wirklich vor uns steht und dass wir dann vielleicht sagen: Ich kann nicht. Und dann sagt Jesus: Doch, du kannst. Mach dich mal los. Mach dich mal los. Fixier dich nicht mehr dermaßen stark auf dies und dies und jenes. Ich hatte vor einiger Zeit, vor wenigen Wochen, ein Gespräch mit einer Frau, die ganz viel Missbrauch und Verkrümmung erlebt hat in einer christlichen Institution. Es ist da ziemlich unglücklich abgelaufen in diesem christlichen Werk. Und sie wurde dort ziemlich verkrümmt und abgewertet und verwendet für die Ziele dieser Institution. Und sie war einfach tief verletzt. Und das hat sich darin geäußert, dass sie immer wieder nicht schlafen konnte, dass ihr immer wieder zu allen möglichen Tageszeiten all das einfiel, was sie da erlebt hatte. Und ich hatte dann so auf meinem Herzen, ihr zu sagen: Hör mal, wir machen jetzt mal klar Schiff. Ich komme dich besuchen und dann schreibst du vorher mal alles auf und wir gehen das alles miteinander durch und lösen uns davon und du gibst das mal Jesus alles zurück, bittest ihn um Heilung. Und dann sagte sie: Nee, das, wenn du erst da in einem Monat kommst, das ist mir zu spät, ich komme zu dir. Und dann kam sie zu mir ins Büro mit einigen A4-Seiten voll und wir sind einfach alles durchgegangen und sie hat sich Stück für Stück gelöst, hat vergeben, hat es losgelassen. Und dann haben wir nachher diese Zettel genommen und haben sie gemeinsam in winzig kleine Stücke gerissen und sind zur Mülltonne im Glöcklihof gegangen, zur Papiermülltonne, und haben alles da reingeschüttet. Und dann hat sie mir seitdem zweimal geschrieben und hat gesagt: Hör mal, Jens, es ist vorbei. Ich muss einfach nicht mehr dran denken. Ich fühle mich einfach frei. Ich fühle mich erleichtert und das bleibt so. Eine schöne Erfahrung. Und ich kann mich an einen anderen Vorfall erinnern, wo meine Frau Kathi so viel Verantwortung für Menschen übernommen hat, dass sie richtig verkrümmt wurde. Sie ging richtig verkrümmt unter dieser Last. Und wir haben dann an einem Gebetsseelsorgeseminar teilgenommen und dort hatte jemand ein Bild von einem großen Heißluftballon, der einfach nicht abheben konnte, weil es so viele Sandsäcke hatte. Er konnte einfach nicht mehr abheben. Und da wusste sie, ich muss diese Sandsäcke loswerden. Und diese Sandsäcke hatten Namen. Es waren ganz konkrete Personen. Und sie hat sich, es klingt jetzt komisch, aber es war tatsächlich so, im Namen Jesu losgesagt von diesen falschen Verantwortlichkeiten und hat diese Leute weggegeben, abgegeben. Und dann weiß ich noch, wie sie Tränen überströmt zu mir kam und mir in die Arme fiel und sagte, Jens, ich schwebe. Und einfach frei wurde. Und seitdem hat sie eine sehr gute Fähigkeit der Abgrenzung entwickelt. Und spürt auch ganz genau, wenn ich das eben nicht mache, wenn da wieder zu viel Sandsäcke in meinem Leben sind. Und so erfahren wir immer wieder gemeinsam die Aufrichtung des Heiligen Geistes. Verinnerliche Trostworte der Schrift, das ist auch eine ganz große Hilfe, dass wir gewisse Schriftworte, aufrichtende Schriftworte irgendwie präsent haben. In unserem stille Zeitheft, in unserem Tagebuch oder irgendwie in einem extra Ordner. Und wir mal, weil diese Verse, die Gott uns mal aufs Herz gelegt hat, wieder hervorholen und sie laut aussprechen. Und plötzlich merken wir, wie diese Worte uns innerlich aufrichten und wie der Geist Gottes sich mit diesen Worten verbindet. Auch sich einem Tröster anzuvertrauen. Jesus ist ja präsent in uns. Und es ist manchmal einfach auch hilfreich, zu jemandem zu gehen, und zu sagen, ich brauche eine Entkrümmung. Ich bin so fixiert auf meine Probleme. Ich möchte gern mit dir beten. Ich möchte, dass du mich segnest. Und dass wir getröstet und aufgerichtet werden, auch durch unsere Mitgeschwister. Und schließlich, sei selbst ein Tröster. Lass den Geist Gottes durch dich fließen zu anderen. Und wenn dann der Geist Gottes durch dich zu anderen fließt, bekommst du selbst auch eine Portion ab. Also, nimm Kontakt auf zu denen viele nicht so gerne Kontakt aufnehmen. Würdige Menschen durch gute Worte, durch Worte der Anerkennung. Tröste Menschen, sprich ihnen heilende und gute Worte zu. Und dann fließt dieser tröstende, aufrichtende Geist Gottes durch dich hindurch. Und das ist wirklich eine gute Sache. Ich erlebe das immer wieder hier in dieser Gemeinde durch euch, wie ihr mich aufrichtet. Und ich spüre diese Kraft des Geistes einfach in Kontakt mit euch. Und das ist das Wertvolle an einer Gemeinde, dass der Heilige Geist irgendwo viele Kanäle hat, und wir uns gegenseitig aufrichten, stärken und helfen können. Also, der Geist Gottes richtet auf. Und was heißt das? Das heißt einfach, lass dich von ihm aufrichten. Lass es geschehen und richte durch diesen Geist Gottes auch andere auf. Und so bleibt die ganze Sache im Fluss. Amen. Wir sind noch einen Moment still. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir als mehr oder weniger verkrümmte Menschen. Der eine mehr, der andere weniger. Und wir kommen zu dir gehumpelt mit unseren Krücken. Hier sind wir, Herr Jesus. Und wenn du jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, ein tröstendes Wort für uns hast, einen Gedanken, eine kleine Portion Kraft und Trost, dann schenke es uns, Herr. Wir sind im Moment still und lassen einfach diesen Geist einen Moment so richtig bewusst an uns wirken. Mir ist noch ein Gedanke gekommen. Ich habe so vor meinem inneren Auge gesehen, wie jemand so eine Leiter nach oben steigen will. Und er fängt an, die Leiter hochzusteigen und blöderweise zerbrechen immer wieder die Sprossen. Und er fällt immer wieder nach unten. Und er versucht es wieder, nach oben zu steigen. Und dann war mir so, wie wenn Gott sagt, du setz dich mal in den Sessel und warte, bis ich runterkomme. Ich komme runter. Amen.